In circa einer Woche feiern wir Christen Pfingsten, das Fest zur Aussendung des Heiligen Geistes. In unserer oft sehr christozentrischen, das heißt schwerpunktmäßig auf Christus ausgerichteten Theologie und Glaubenswelt, kann die dritte Person des dreifaltigen Gottes, der Heilige Geist, unter Umständen etwas aus dem Blick geraten. Daher begrüßt sie nun Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München in Vorbereitung auf das Pfingstfest mit dem folgenden Vortrag, der zeigt, wie ein Leben aus dem Heiligen Geist bewusster gelingen kann. Der Vortragstitel lautet Leben aus dem Heiligen Geist. Und der Vortrag wird gehalten von Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg.
Ich möchte heute einsteigen mit einer meditativen Vorübung und bitte Sie dazu aufzustehen. Stellen wir uns einfach so gerade hin, beide Füße auf dem Boden, spüren den Boden unter uns, lassen die Arme hängen und schauen gerade vor uns hin, können ruhig auch etwas um uns schauen und spüren dem Empfinden nach. In dieser Haltung, aufrecht, bin ich offen auch für meine Umgebung, sehe die Menschen, sehe die Welt um mich, bin offen zur Begegnung, so stehe ich mitten im Leben, gewissermaßen mit beiden Beinen auf der Erde. Nehmen wir dann eine andere Haltung ein, verschränken die Arme vor der Brust und senken den Kopf. Wenn Sie nachspüren, merken Sie schnell, dass das sofort ein anderes Gefühl erzeugt. So bin ich mehr in mich gekehrt. Die Umgebung ist ziemlich ausgeblendet. Ich konzentriere mich mehr auf mich selber. Und das ist ab und zu wichtig, dass wir zu uns selber kommen. Uns sammeln. So bin ich ganz bei mir. Und aus diesem Gesammeltsein bei uns selber gehen wir über zu einer dritten Haltung. Wir richten uns auf und erheben die Arme in die Höhe, über den Kopf. Das ist ja eine Gebärde, die einem über sich hinauszieht. Fast unwillkürlich atmet man ein dabei und der Blick richtet sich nach oben. Dies kann eine Geste der Anbetung, der Verehrung sein, so bin ich zum Himmel hin geöffnet. Es kann auch eine Geste des Empfangens sein. So kann ich eine Gabe von oben empfangen. So kann ich bitten, komm herab, Heiliger Geist. In der Apostelgeschichte wird eine merkwürdige Begebenheit berichtet. Da kommt Paulus auf einer seiner Missionsreisen in die Großstadt Ephesus und findet dort ein paar Leute vor, bei denen nicht ganz klar ist, wo sie hingehören. Es stellt sich heraus, dass sie Jünger, Schüler von Johannes dem Täufer sind. Das gab es also anscheinend zu dieser Zeit noch. Aber es waren auch Leute, die so zum Umkreis, vielleicht darf man sagen, zum Sympathisantenkreis des jungen Christentums gehörten. Und Paulus fragt sie dann, wie sie getauft worden sind. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Dann reagieren sie sehr verwundert und sagen, wir haben noch nicht einmal etwas davon gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Und dann wird weiter erzählt. Ja, sagen, dass sie mit der Taufe des Johannes, also mit der Buß- und Wassertaufe des Johannes getauft wurden. Und dann wird weiter erzählt, dass Paulus sie auf den Namen Jesu tauft und da kommt der Heilige Geist auf sie herab und macht sich auch bemerkbar darin, dass sie, wie es an anderen Stellen auch so geschildert wird, in anderen Sprachen reden und prophetische Worte aussprechen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Die Frage ergibt ja nur einen Sinn, wenn man das irgendwie auch merken kann. Das ist die Frage ohne Sinn. Wenn man einem Christen heute diese Frage stellen würde, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du getauft wurdest, dann würde er vielleicht nicht ganz so verständnislos reagieren wie die Johannesjünger von Ephesus. Er würde vielleicht sagen, nun ja, man hat mir gesagt, ich habe das so in meinem Katechismus gelernt, dass man in der Taufe und noch einmal vertieft in der Firmung den Heiligen Geist empfängt. Aber er würde vielleicht auch dazu sagen, ich weiß nicht, woran ich das eigentlich merken soll. Ich weiß das, man hat mir das gesagt, ich habe das so gelernt, aber woran soll ich es eigentlich merken? Wir stoßen hier auf etwas, was uns heutige oft leider von den Christen der Anfangszeit unterscheidet. Über den Heiligen Geist wissen wir einiges. Wir wissen, dass Päpste und Konzilien bei ihren Entscheidungen sich auf den Heiligen Geist berufen. Wir wissen, dass er was mit Taufe und Firmung zu tun hat. Aber oft fehlt eine eigene Erfahrung damit. Der Heilige Geist ist persönlich ein Fremder geblieben. Das war in der Anfangszeit des Christentums deutlich anders. Da wusste man und merkte es auch, dass der Geist Gottes in einem und in den Gemeinden wirksam war. Das christliche Leben wurde von Anfang an verstanden als ein im eigentlichen Sinne des Wortes geistliches Leben, also ein Leben aus dem Heiligen Geist Gottes. Das wusste man und irgendwie spürte man das auch. Ich möchte dieser Erfahrung ein bisschen nachgehen. Was war das für eine Erfahrung in der Anfangszeit? Spontan denkt man natürlich an das Pfingstereignis, wo der Geist herabkommt mit Feuerzungen und Sturmesgebraus auf die Apostel. Das war natürlich jetzt so die große Anfangserfahrung, der Durchbruch des Geistwirkens in der ersten Gemeinde. Es gab auch eine alltäglichere Erfahrung, sozusagen die normale Alltagserfahrung. Der kommt man auf die Spur, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, zwischen den Zeilen etwa der Apostelgeschichte oder auch der Paulusbriefe. Da spürt man sehr schnell, dieses Leben der ersten Christen hatte sehr viel Faszinierendes an sich. Wir bewundern sie oft dafür, für ihre Glaubensstärke, für ihre Ausstrahlungskraft. Ihnen strömten Menschen zu, die ebenfalls Christen werden wollten, für ihr Gemeinschaftsleben auch. Sie führten ein sehr intensives Gemeinschaftsleben bis hin zum Teilen der Güter. Auch ihren Mut in der Verfolgung werden wir bewundern, dass sie trotz aller Widerstände dem Glauben treu blieben und der Glaube wachsen konnte. Das sind erstaunliche Dinge. Und doch, wenn man ein bisschen genau hinschaut, merkt man auch, und das Neue Testament verschweigt es auch keineswegs, es gab auch viel Menschliches und allzu Menschliches in den ersten Gemeinden. Es gab menschliche Schwachheiten, es gab Konflikte, es gab sogar Sünde und Schuld. Und die Mehrzahl der ersten Christen entstammte nun auch einfachen Bevölkerungsschichten. Es waren einfache, oft ungebildete Leute. Viele von ihnen hatten sogar vorher ein schlechtes Leben geführt, waren Sünder gewesen, hatten sich jetzt bekehrt. Es war eigentlich alles andere als eine Elite, von der man jetzt etwas Besonderes hätte erwarten können. Umso erstaunlicher, dass ein so herausragendes und strahlkräftiges Glaubensleben entstanden ist. Sie waren sich dessen bewusst, dass das nicht aus ihnen kommen konnte. Paulus sagt an einer Stelle, wir tragen einen Schatz in tönernen Gefäßen, in irdenen Gefäßen. Es ist wirklich ein Schatz da, dieses Leben aus dem Glauben, die Gemeinschaft, die sie erfahren konnten, aber das kommt von Gott. Wir selber sind wie tönerne Gefäße. Tongefäße sind eher unansehnlich und auch zerbrechlich. Das ist unsere Menschennatur. Dieser Schatz kommt nicht von uns, er kommt von woanders her. Wir sind beschenkt damit. Ein anderer, Gott selber, schafft das in uns und unter uns, baut das auf. Dieses erstaunliche Leben und Gemeinschaftsleben ist Werk Gottes, ist Werk des Heiligen Geistes. Genau diese Art der Gegenwart Gottes, dieses Wirken Gottes, das nannten sie den Heiligen Geist. Wenn ich von dieser Erfahrung her jetzt ein bisschen zusammenfassend sagen soll, wer oder was ist der Heilige Geist, vielleicht sollte man nicht fragen, was ist er, sondern gleich, wer ist er, kann man vielleicht sagen, es ist niemand anderer als Gott selber, der sich in einer bestimmten Weise bemerkbar macht, zu erfahren gibt. Es ist Gott selber. Es ist nicht einfach nur eine Kraftwirkung, etwas, was von Gott ausgeht, sondern es ist er selber. Und in diesem Geist Gottes wussten sich die Christen der Anfangszeit eben auch mit dem auferstandenen Jesus verbunden. Im Geist ist er gegenwärtig. Der Geist ist, theologisch gesprochen, sagt man so, die dritte göttliche Person. Es ist also jemand, es ist Gott selber. Ich versuch's mal so zu umschreiben, dass er ein bestimmtes Gesicht Gottes ist. Es ist der Gott, der sich bemerkbar macht. Der Gott, der wirkt in uns und unter uns. Der Gott, der sich zu erfahren gibt. Es ist gerade charakteristisch für Gott als Heiligen Geist, dass er sich bemerkbar macht, dass Wirkungen von ihm ausgehen, dass er sich zu erfahren gibt. Umso tragischer, dass solche Erfahrungen heute einem oft abgehen. Deswegen möchte ich jetzt auf die Spur solcher Erfahrungen führen. Wenn man vom Heiligen Geist reden will, muss man im Grunde von seinen Wirkungen reden. Es ist ein bisschen wie mit dem Wind. Den Wind kann man nicht sehen, aber dass Wind geht, Das merkt man daran, dass zum Beispiel die Bäume schwanken oder dass die Äpfel runterfallen. Also an den Wirkungen erkennt man den unsichtbaren Wind. Und so ist es mit dem Heiligen Geist, der ja oft auch mit dem Sturm verglichen wird. Er ist selber nicht direkt fassbar und sichtbar, aber man erkennt ihn an seinem Wirken. Und von solchen Wirkungen möchte ich jetzt reden.
Leben aus dem Heiligen Geist. Mit diesem Vortrag von dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, geht es jetzt im Kurs Null auf Radio Horeb, passend zum baldigen Pfingstfest, weiter.
Als erstes möchte ich hinweisen auf einige Spuren des Heiligen Geistes. Ich glaube nämlich, so geistfern sind wir dann doch wieder nicht, wie wir vielleicht manchmal meinen. Ja, der Heilige Geist, wo kann man ihn denn erfahren? Wir haben ihn wahrscheinlich mehr erfahren, als wir denken, haben vielleicht diese Spuren noch nicht als Spuren des Heiligen Geistes identifizieren können. Kommen wir dem mal ein bisschen auf die Spur. Eine der verbreitetsten Spuren des Heiligen Geistes scheint mir ganz einfach der Wille zum Guten zu sein. Den finden wir in uns, den finden wir aber auch in vielen anderen Menschen, die nicht unbedingt gläubig sein müssen, die Menschen guten Willens, wie man oft sagt. Und auch dort, glaube ich, ist es ein Werk des Heiligen Geistes. Denn was treibt Menschen dazu, Ideale zu haben, sich für das Gute, vielleicht für Gerechtigkeit oder Freiheit einzusetzen, ohne Rücksicht auf sich selber, ohne auf ihren eigenen Vorteil zu schauen? Das ist besonders auffällig in schwierigen Situationen, in Diktaturen zum Beispiel. Gerade dort fällt es auf, dass dann es immer Menschen gibt, die dagegen aufstehen, die nicht auf sich selber, ihren eigenen Vorteil oder ihr eigenes Leben gar achten, sondern die kämpfen gegen das Böse und gegen Diktaturen, gegen Unterdrückung. Der ganze Umbruch im Ostblock ist durch solche Menschen in Gang gesetzt worden. Manche waren gläubig, manche waren nicht ausdrücklich gläubig. Aber ich glaube, dass in allen dieser Geist Gottes am Werk war, der sie über sich hinausgetrieben hat, der sie dazu veranlasst hat, sich selbst zu vergessen, um einer größeren Sache willen, um einer guten Sache willen. Erst recht können wir das sagen, wenn wir aus dem Glauben heraus den Willen zum Guten spüren. Das ist auch ein Impuls, der aus tieferen Quellen kommt. Denn von Vorteil ist es nicht immer. Wenn ich bloß nach Nützlichkeit ginge, müsste ich ein blanker Egoist sein. Das ist meistens nützlicher. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, ein blanker Egoist zu sein, nur an mich selber zu denken. Da ist ein Impuls da, ein Wille zum Guten, ein Wille zu höheren Idealen, zur Nächstenliebe, zum Dasein für andere, der aber nicht einfach nur aus mir kommt. Ich denke, dass dies eine Spur des Heiligen Geistes ist. Der Geist, der die Liebe in Gott ist, drängt Menschen, für andere da zu sein. Ebenso scheint mir, dass der Glaube eine Spur des Heiligen Geistes ist. Ich kann glauben. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist uns heute vielleicht bewusster als in früheren Zeiten, wo viele Menschen eben nicht gläubig sind oder in einer anderen Weise gläubig als wir Christen. Da begreifen wir es deutlicher. Glaube ist nichts Selbstverständliches. Glaube ist in hohem Maß auch ein Geschenk. Es ist Gnade. Und mir ist das auch selber deutlich geworden. Ich bin nun ein Mensch, der sich immer auch Auseinandersetzungen gestellt hat, auch der geistigen Infragestellung des Glaubens. Habe ich nie schnell zufrieden gegeben, habe immer auch klare Antworten gesucht. Und manchmal hat mich das auch erschüttert. Anfragen, Religionskritik, Einwände gegen den Glauben, das hat mich manchmal auch in meinem Glauben erschüttert. Und doch habe ich gemerkt, der Glaube ist wieder daran gereift. Er ist daran nicht zerbrochen, sondern er ist stärker geworden dadurch. Ich empfinde das sehr auch als Geschenk Gottes, als Wirken der Gnade, als Wirken des Heiligen Geistes, eine Spur des Geistes. Ich kann glauben. Ich kann es wirklich. Manchmal staune ich darüber, dass ich es kann. Eine weitere Spur werden Sie vielleicht auch in Ihrem Leben schon wiedergefunden haben. Wenn ich mein Leben im Rückblick überblicke, dann habe ich oft den Eindruck, dass es da so etwas wie einen roten Faden gibt, einen inneren Sinnzusammenhang. Den entdeckt man nur im Rückblick des Lebens. Der dänische Religionsphilosoph Kierkegaard, der sagt, verstehen tut man das eigene Leben eigentlich nur rückwärts. Aber leben muss man es vorwärts. Also wenn ich drinstecke, dann überblicke ich oft den Sinn einer Sache gar nicht. Aber im Rückblick zeigt vieles einen tieferen Sinn. Auch schwierige Erfahrungen, auch Erfahrungen, gegen die ich mich zunächst gewehrt habe, haben im Nachhinein oft einen Sinn gezeigt. Sie haben etwas verändert in mir, haben mich wachsen lassen. Es gab Situationen, da habe ich Entscheidungen getroffen und wusste im Grunde gar nicht so recht, warum gerade diese Entscheidung. Sie hätte auch anders ausfallen können. Wie unter einer Eingebung habe ich Entscheidungen getroffen und sie haben sich als richtig erwiesen. Oder auch umgekehrt, bin vor Fehlentscheidungen bewahrt worden. Wenn ich zurückblicke, dann gibt es manches, wo ich mir sage, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Da hätte manches Unheil daraus entstehen können. Es ist fast, als ob jemand mich ganz sachte an der Hand genommen und ohne großen Druck und Zwang einfach so sanft geführt hätte und zum Guten geführt hätte. Es ist ein innerer Zusammenhang, ein Sinnzusammenhang da, so etwas wie eine innere Führung. Wenn man sich dessen mal bewusst wird im Rückblick, dann wirft es natürlich die Frage auf, ob man sich nicht auch von vornherein schon dieser inneren Führung ausdrücklicher und bewusster überlassen und anvertrauen könnte. Da komme ich gleich noch einmal darauf zurück. Erst noch eine weitere Spur des Heiligen Geistes. Ich denke, dass auch all die echten religiösen Gefühle eine Spur des Heiligen Geistes sind. Die Begeisterung für Gott, da steckt ja das Wort Geist sogar direkt drin, aber ich denke auch die Freude an Gott, die Freude am Glauben, das spontan aufbrechende Vertrauen oder auch einmal eine tiefe Betroffenheit, wenn einem das Herz brennt, wie es in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern heißt, diese echten religiösen Gefühle, nicht irgendwelche Sentimentalitäten, die unecht wären oder künstlich gemacht wären, sondern die echten Gefühle, die dann aufkommen, die sind auch eine Spur des Heiligen Geistes, der die Tiefen des Herzens durchdringt. Der Heilige Geist will uns als ganze Menschen durchdringen, bis hinein auch in unser Gefühlsleben. Und so sind diese echten religiösen Gefühle sicher auch eine Spur des Heiligen Geistes. Ich denke, dass Sie wohl die ein oder andere dieser Spuren bei sich selber auch wiedergefunden haben. Sich vielleicht noch gar nicht dessen bewusst waren, dass man darin ein Werk des Heiligen Geistes sehen könnte. Aber ich denke, dass es so ist. Der Geist ist schon da in uns seit unserer Taufe und Firmung und so einige Spuren hat er auf jeden Fall hinterlassen.
Sie hörten den ersten Teil des Vortrages »Leben aus dem Heiligen Geist«. Wir danken Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, für die Bereitstellung des Vortrages und Ihnen allen sei herzlich fürs Zuhören gedankt und für Ihre Spenden, ohne die wir keine einzige Sendung machen könnten. Nächsten Samstag um 16.30 Uhr folgt der zweite Teil. Seien Sie auch dann wieder dabei. Diesen Teil können Sie sehr gerne auch ab Montag bei unserem CD-Bestellservice kostenfrei ordern, wobei wir uns über eine Spende freuen würden. Die Rufnummer dafür lautet 08328 921 120. Die Sendung kann auch als Podcast heruntergeladen werden, und zwar auf horeb.org oder in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Bei Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler mit den besten Wünschen für den weiteren Tag. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.